Die Predigt, die ich mit euch heute Morgen teilen möchte, basiert auf die letzten zwei, drei Bibelbetrachtungen, die wir dieses Quartal studiert haben. Es geht um den ewigen Bund zwischen Gott und seinem Volk. Und ich habe Kathi den Titel mitgegeben, ich muss nochmal gucken, eine Liebesgeschichte in der Wüste, genau, oder die Wüste ein wichtiger Ort der Gotteserfahrung. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in einer Wüstenlandschaft gewesen seid, vor Corona. Ich glaube, wir reden mittlerweile so wie vor Christus und nach Christus, vor Corona und nach Corona. Vor der Corona-Krise hatte ich die Gelegenheit, ein paar Mal in Israel zu sein. Und Israel hat meine Vorstellung von einer Wüste komplett verändert. Israel und Jordanien, muss ich wohlgemerkt sagen. Warum? Vor ein paar Wochen, ungefähr einen Monat, lief bei Arte, das ist mein Lieblingssender, aber keine Werbung hier, den Film Lawrence von Arabien. Wahrscheinlich der eine oder andere von euch kennen diesen alten Monumentalfilm mit Peter O'Toole. Erzählt die Geschichte von einem englischen Offizier, der auf Seiten der Araber während des Ersten Weltkriegs kämpft. Und es gibt tolle Landschaften, Wüstenlandschaften, wenn man sich das einfach anschaut. Im Kino sieht es wahrscheinlich noch monumentaler und größer aus. So diese Sanddünen und die arabische Soldaten so mit den weißen Gewändern, mit den Pferden, wie sie so durch die Wüstenlandschaft reiten. Super toll inszeniert. Wüste ist aber überhaupt nicht so romantisch, kann ich euch sagen. Man braucht nur unten von Aqaba nach Tel Aviv fahren, durch die Wüste Negev. Die Israelis haben eine tolle Straße, einen tollen Autobahn gebaut, aber alles links und rechts von der Autobahn ist alles andere als romantisch. Es ist eine Wüstenlandschaft mit Sand und Steine. Übersät mit kantigen, großen, mittelgroßen und kleinen Steinen. Und da, das hat nichts mit der Predigt zu tun, aber jetzt verstehe ich, warum es im Alten Testament steht, 40 Jahre lang habe ich euch durch die Wüste getragen und eure Schuhe sind nicht kaputt gegangen, mit meinen eigenen Worten übertragen. In so einer Wüstenlandschaft, egal wie gut deine Schuhe sind, spätestens nach einem Jahr sind die Schuhe kaputt. Und in dieser Landschaft hat sich die wichtigste Geschichte der Israeliten abgespielt, nämlich ihre erste Begegnung mit Gott vor dem Berg Sinai. Spannenderweise ist die Wüste tatsächlich, ich würde sagen, fast ein mystischer Ort, ein sehr wichtiger Ort für viele wichtige Persönlichkeiten der Bibel. Mose hat erstmal 40 Jahre lang mit ein paar Schafe in der Wüste verbracht. Und wahrscheinlich hat es ihm sehr gut gefallen. Gott hat gesagt, okay Mose, jetzt darfst du 40 weitere Jahre in die gleiche Wüste, dieses Mal nicht mit Schafe, sondern mit ein paar starrsinnigen Israeliten verbringen. Elia, er war nicht 40 Jahre in der Wüste, er war nur 40 Tage, nach dieser Erfahrung auf dem Berg Karmel, aber dort hat er gelernt, dass Gott nicht nur durch Donner und Blitz spricht, sondern dass Gott auch eine sehr leise, feine, angenehme Stimme hat. Dieses leichte Sausen. Jesus Christus, direkt nach seiner Taufe, er ist nicht freiwillig in die Wüste gegangen. Es steht im Text, der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, damit er versucht wird. Jesus Christus erlebte die schwierigste Zeit vor Golgatha, direkt nach seiner Taufe in der Wüste. 1:1, von Face to Face mit dem Teufel. Und ganz zum Schluss, um meine Einleitung abzurunden, ein Paulus, über dessen Biografie wir nicht viel wissen, muss ich ganz ehrlich sagen, direkt nach dieser Damaskus-Erfahrung, wo er Gott direkt begegnet ist, steht irgendwo in seinen Briefen, dass er 3 Jahre lang in der arabischen Wüste in Arabien verbracht hat. Was Paulus dort gemacht hat, wissen wir nicht, aber anscheinend mutmaßen einige Theologen, dort hat er seine alte Theologie nochmal verarbeiten können und ist zu dem Paulus geworden, den wir ihn kennen. Durch seine Briefe. Die Wüste, eine spannende Landschaft, ein spannender Ort, eine Liebesgeschichte in der Wüste oder die Lehren einer Wüstenwanderung für uns heute. Ich möchte mit euch den Predigttext lesen und der Text befindet sich im 2. Buch Mose, Kapitel 19, die Verse 1 bis 6. Und ich lese aus der Hoffnung für alle Bibel, 2. Mose, Exodus, Kapitel 19, die Verse 1 bis 6. Genau am ersten Tag des 3. Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. Und sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß der Berge Sinai ihr Lager auf. Und Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seinen Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werde ich euch aus allen Völkern auserwählen. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sag dies den Israeliten weiter. Spannender Text. Als ich ihn gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, was ist das für eine Erfahrung? Was passiert eigentlich hier? Und ich kann mich erinnern an diesen Moment, als wir vor dem Berg Sinai standen als Gruppe, 45 Leute aus Deutschland, um 2 Uhr morgens in der Früh. Das Ziel war, um 5 Uhr oben zu sein, 3 Stunden Wanderung durch den Berg, um den Sonnenaufgang dort zu erleben. An der Stelle, wo man vermutet, dass Mose die 10 Gebote von Gott empfangen hatte. Das ist eine ganz andere Berglandschaft als das, was ihr kennt. Kein Voralpenland, keine Bäume, nichts, nur Gestein. Und vor diesem großen Berg stehen die Israeliten, die haben keine Lust auf eine Wanderung, sind keine Touristen oder in irgendeiner Form doch. Und an dieser Stelle passiert etwas Spannendes. Ungefähr 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten. Und hier komme ich zu der ersten Erkenntnis, die mir sehr wichtig ist in der Zeit der Corona-Krise, in der wir momentan leben. Bevor Gott den Israeliten das Land gegeben hatte, hatte ihnen seine 10 Lebensprinzipien geschenkt. Und ich werde das nochmal wiederholen. Bevor die Israeliten das Land Kanaan bekommen haben, haben sie von Gott die 10 Gebote, die 10 Lebensprinzipien von ihm erhalten. Gott hat ihnen ein großes Land versprochen, wo Milch und Honig fließen. Es gibt einen sehr berühmten, großen deutschen Schriftsteller, Bertolt Brecht ist sein Name. Und als Bertolt Brecht an diese Begebenheit denkt und sie kommentiert, er sagt, im Prinzip reagieren wir als Menschen anders. Bei uns kommt zuerst das große Schlemmen, Honig und Milch. Und dann, wenn es überhaupt mal Zeit übrig bleibt oder Interesse übrig bleibt, können wir über Moral und Ethik sprechen. Hier sehen wir eine ganz andere Vorgehensweise Gottes. Ja, das Land Kanaan war ihnen versprochen, aber bevor sie das Land Kanaan empfangen haben von Gott, den materiellen Segen Gottes, hat Gott ihnen deutlich gemacht, dass sie eine Basis brauchen, ein Fundament brauchen, auf dem sie als Volk, als Nation später existieren können. Ein kurzer Exkurs über die Geschichte der Juden. Das ist ein Volk, was eine Menge verloren hat in den letzten 3500 Jahren. Zur Zeit von Nebukadnezar haben sie ihren Tempel verloren, sie haben ihren König verloren, sie haben auch die Hauptstadt Jerusalem verloren. Und trotzdem haben sie weiter existiert. Warum? Weil sie die fünf Bücher Mose hatten. 570 Jahre später, grob, oder 670 Jahre später, haben die Römer genau das Gleiche gemacht mit dem zweiten Tempel, mit dem wiederaufgebauten Stadt Jerusalem. Seitdem sprechen wir von einer jüdischen Diaspora. Juden, die in England, Frankreich, sogar, es gibt archäologische Befunde, in Südchina gab es Überreste von jüdischen Synagogen. In Südchina. Warum ist für Gott das so wichtig gewesen? Natürlich hatte sein Volk Höhen und Tiefen. Er wusste, dass der materielle Segen nicht von Dauer ist. Dass der materielle Segen heute da ist und morgen verloren gehen kann. Das, was ein Volk Gottes wirklich ausmacht, sind die moralisch-ethischen Prinzipien, die direkt von Gott kommen, wenn man sie beherzigt. Ich habe mir die Frage gestellt in den letzten eineinhalb, fast zwei Jahren Corona-Krise. Was ist die Grundlage meiner Spiritualität? Was macht meinen persönlichen Glauben aus? Ich bin Adventistenkind. Und in Bulgarien, als sie mich gefragt haben, bist du ein gläubiges Kind oder glaubst du an Gott, habe ich immer ja gesagt. Und was machen gläubige Leute? Sie gehen in die Gemeinde. Und ich gehe am Sabbat in die Gemeinde. Und da wurden wir Sabbateria genannt, weil wir am Sabbat in die Gemeinde gegangen sind. Und ich habe mir da die Frage gestellt, jetzt in den letzten paar Monaten, eineinhalb Jahre, wie sieht es mit meiner Spiritualität aus, wenn es auf einmal keine Gemeinde mehr gibt? Wenn das Land Kanaan zubleibt, wenn der sichtbare Segen Gottes auf einmal ausbleibt. Hier in Deutschland hatten wir, Gott sei Dank, keine Probleme gehabt. In Amerika erzählen mir meine Cousins und in Kanada blieben einige Gemeinden zu seit März 2020. Erst langsam öffnen die Gemeinden. Und die größte Frage, die viele Leute sich stellen, gestern hatte ich so ein langes Telefonat mit einem jungen, engagierten Mann, der viel für die Gemeinde in Süddeutschland hier gemacht hat. Er sagte, die größte Angst ist, ob die Leute wieder in die Gemeinde kommen werden. Und ich stelle mir die Frage, was passiert hier? Worum geht es hier? Geht es hier um das Land Kanaan oder geht es hier um die 10 Prinzipien, um die Grundlage der moralischen Prinzipien und der ethischen Prinzipien Gottes? Was macht meine Spiritualität aus? Kann ich ein gläubiger Mensch sein, auch wenn meine Gemeinde zu ist? Kann ich ein gläubiger Mensch bleiben, auch wenn ich keinen Prediger in meiner Nähe habe? Kann ich ein gläubiger Mensch sein, wenn der Tempel zerstört ist, wenn der König nicht mehr regiert und wenn die Stadt Jerusalem nicht mehr existiert? Unter solchen Umständen, liebe Geschwister, sollten Leute wie Daniel, wie Hesekiel und viele, viele anderen existieren. Was macht meine Spiritualität aus? Und für mich habe ich folgende Erkenntnis aufgeschrieben. Ohne eine echte Spiritualität sind religiöse Institutionen wertlos. Ohne eine echte persönliche Beziehung zu Jesus Christus sind Gottesdienste, Gemeinden und wertlos. Ich möchte sie damit nicht kleinreden. Sie haben eine wichtige unterstützende Funktion. Nur das, was das Volk Israel lernen sollte, von Anfang an, es sich nur auf Gott und auf Gott allein zu verlassen. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, dieser Glaube habe ich nicht immer in meinem Leben mit der Stärke und mit der Intensität, die ich mir wünsche. Ich bin auch jemand, der gerne Unterstützung von außen brauche. Ich bin auch jemand, der gerne auch Institutionen oder Rahmenbedingungen um sich selbst schafft, die mir helfen, meinen Glauben leichter zu leben. Und das ist legitim. Das ist völlig okay. Die Frage ist nicht, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern was kommt zuerst und was folgt danach. Es ist eine Frage der Priorisierung und keine Frage von entweder oder. Das war eine harte Lektion für die Israeliten. Die 10 Gebote zuerst und 40 Jahre später das Land Kanaan. Die zweite Erkenntnis, die mir sehr wichtig ist, steht hier im Vers 5. Wenn ihr nun auf mich hört, wenn ihr nun auf mich hört. In der jüdischen Sprache, es gibt keinen kleinen Unterschied zwischen dem Wort Gebot, die 10 Gebote oder die 10 Wörter Gottes, das ist das Wort Dabar, und dem Wort Wüste mit Bar. Das ist so ein spannendes Wortspiel, haben wir auch in der deutschen Sprache. Leute, die mächtig, einer Sprache mächtig sind, können gut mit den Wörtern spielen. Im Prinzip hat Gott in Midbar, in der Wüste, den Israeliten die 10 Dabar, die 10 Gebote, die 10 Worte gegeben. Das ist so das Wortspiel hier. Und für einen Juden, der diesen Text gelesen hat, war das eine ganz einleuchtende Sache. Diejenigen, die Hebräische verstehen, haben leicht geschmunzelt, haben gesagt, schön, mit Bar, Dabar, wunderbar. Und hier geht es darum, sagt der Text, wenn ihr nun auf mich hört. Eins der wichtigsten Gebete, höre Israel, lautet dieses Gebet, höre Israel, befindet sich im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Höre Israel, der Herr, Jahwe, Jehova, ist der einzige Herr und der Herr allein. Spannenderweise, der Text sagt nicht, siehe Israel. Der Text sagt, höre Israel. Und diese Idee des Hörens und nicht des Sehens zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Im Johannes Kapitel 10 spricht Jesus über den guten Hirten und er sagt, ich bin der gute Hirte und meine Schafe folgen mir, wenn sie mich sehen. Jemand hat aufgepasst. Diejenigen, die meine Stimme hören, die folgen mir. Warum ist mir das wichtig? Wir leben momentan in einer Wüste voller Bilder. In eine digitale Wüste, die uns permanent jeden Tag im Internet und sonst wo bombardiert. Wir leben in einer digitalen Welt von Bildern, die wir oft nicht, unser Gehirn ist nicht in der Lage, diese Bilder zu verarbeiten. Und in dieser Welt der Bilder sind wir herausgefordert, auf die Stimme Gottes zu hören. Und ich kann euch sagen, das ist nicht so einfach. Ich unterhalte mich in unterschiedlichen Gemeinden mit Leuten, die in meinem Alter sind und sagen wir mal so 10, 15 Jahre älter sind als ich. Ich rede nicht über die junge Generation. Und wir sprechen, neulich war das in einer Gemeinde, hier in München und wir sprechen über ein bestimmtes Thema und da kommt eine Schwester und sagt, Petko, ich habe dein Video gesehen. Versteht mich nicht falsch, ich gucke mir auch Videos an. Und ich habe gesagt, in Ordnung, schön, dass du dir das Video gesehen hast, aber zu diesem Thema habe ich euch einen Artikel ausgedruckt auf Deutsch, 5 Seiten. Glaubst du, du kannst dir diesen Artikel anschauen und durchlesen? Wie viel Zeit braucht man für 5 Seiten? DIN A4. Schriftgröße 12. Jemand, der Native Speaker ist. Sag mir so, 1/2 Stunde. Es ist leichter, sich ein Video reinzuziehen, die 1/2 Stunde lang dauert, als sich hinzusetzen, um 1/2 Stunde zu lesen. Das ist so mein Empfinden. Und das hat noch vor Internet begonnen. Ich kann mich in Bulgarien erinnern, in der 8. Klasse mussten wir eine Zusammenfassung von Daniel Defoes Robinson Crusoe schreiben. Die Hälfte der Klasse hat das Buch gelesen, die andere Hälfte hat nur den Film gesehen. Und die Lehrerin sagte, es tut mir leid. Ich will, dass wir hier eine gemeinsame Grundlage haben. Und das ist nicht der Film mit dem oder mit dem anderen Darsteller, es gibt unterschiedliche Verfilmungen, sondern wir haben hier ein Buch geschrieben von Daniel Defoe. Es geht um Daniel Defoes Buch Robinson Crusoe. Als Schrift, als Text. Die Stimme auf die Stimme Gottes hören. Das ist auch die Grundlage der jüdischen Erziehung jahrhundertelang. Ältere haben den Jüngeren vorgelesen. Wenn mein Sohn zu wild ist und nicht gewickelt werden möchte, wisst ihr, was meine Frau macht? Sie nimmt ihr Handy und da läuft ein Video, 5 Minuten und 5 Minuten ist Ruhe, damit jemand gewickelt werden kann. Das ist die Realität. Ich erzähle es, das ist im Hause Bonevs. Ja? Nicht, dass ihr denkt, wir leben auf einem anderen Planeten. Überhaupt nicht. Wir leben genau auf dem gleichen Planeten wie ihr. Und das ist ein Kampf zwischen Gucken und Papa, ich möchte, dass du mir etwas vorliest. Oder Mama. Auf die Stimme Gottes hören. Die Wüste ist ein Ort der Einsamkeit. Ich kenne jemanden, der jahrelang in der Wüste in Libyen gearbeitet hat und er sagte, die Einsamkeit der Wüste, die Stille der Wüste hat ihre eigene Sprache. Und diese Sprache zu lauschen, bedarf nur derjenige, der bereit ist, sich abzukoppeln, bewusst abzukoppeln von allen anderen möglichen Stimmen. Die dritte, letzte Erkenntnis aus der Wüstenwanderung. Da habe ich mir jetzt einen Text geholt als Unterstützung. In Jeremia Kapitel 2, Vers 2. Der Herr befahl mir, gehe nach Jerusalem und rufe den Menschen dort zu. So spricht der Herr, ich denke daran, Israel, wie du mir treu gewesen bist, als du noch jung warst. Du liebtest mich wie eine Braut ihren Bräutigam. Selbst durch die Wüste bist du mit mir gegangen, dorthin, wo man weder sät noch erntet. Eine ähnliche Aussage wird auch in Hosea Kapitel 2, die Verse 15 bis 17 gemacht, für diejenigen, die sich die Texte notieren. Was hier der Autor, Jeremia in dem Fall, beschreibt, ist eine Szene, die wir heute als Flitterwochen beschreiben. Was sind Flitterwochen? Ich habe die Frage gestellt in einer anderen Gemeinde und jemand von den Jüngeren hat gesagt, 2 Leute heiraten und der Mann nimmt Urlaub erstmal von seiner Frau nach der Hochzeit. Fand ich witzig, fand ich cool. Ja, ja, der Mann nimmt Urlaub, ja, von seiner Frau direkt. Das sind Flitterwochen. Jeremia erzählt hier eine Geschichte und aus meiner Sicht erzählt er die Geschichte nicht korrekt. Er erzählt über die Liebesgeschichte zwischen der Frau, der Braut, Israel, ja, und dem Bräutigam in der Wüste. Es ist die Wüstenwanderung gemeint. Und der beschreibt diese Geschichte auf eine so tolle Art und Weise, wo man sagt, meine Güte, das war so traumhaft, 40 Jahre in der Wüste. Es war wunderschön, eine Braut und ihr Bräutigam, so schön war das. Ich frage mich, gut, dass Mose sich hier nicht dazwischen gefunkt hat, vom wo auch immer, hat gesagt, Jeremia, Moment mal, aus der Distanz der Zeit sehen die Dinge immer anders aus, als sie wirklich sind. So traumhaft war es nicht. Was macht aber hier Jeremia? Jeremia beschreibt die Wüstenwanderung als eine zweite Chance, als den Moment einer zweiten Chance für die Israeliten. Jeremia ist derjenige, der über die 70 Jahre Gefangenschaft in Babylonien schreibt und sein Buch ist darauf ausgerichtet. Genauso wie die Israeliten in der Wüste eine zweite Chance bekommen haben, genauso werden die Israeliten zur Zeit Nebukadnezars eine zweite Chance bekommen. In der Wüste sind die Israeliten vom Sklaven des Pharao zu Diener Gottes geworden. Und dieser Satz hat mich sehr stark angesprochen. Sie sind vom Sklaven des Pharao zu Diener Gottes geworden. Sie haben eine Umwandlung, eine Veränderung erlebt. Und vor allem haben sie verstanden und begriffen, dass in dieser Zwangspause von 40 Jahren diese Gotteserfahrung, die sie gemacht haben, ein Moment ist, wo Gott an ihren Charakter, an ihren Gedanken, an ihre Haltung arbeitet. Drei wichtige Erkenntnisse aus der Wüstenwanderung, die eventuell auch für uns heute in der Zeit der Corona-Krise anwendbar sind. Erstens, ohne echte persönliche Spiritualität sind religiöse Institutionen wertlos. Zweitens, auf Gott zu hören ist wichtiger, als auf sichtbare Hoffnung zu setzen, die oft trügerisch sein kann. Auf Gott zu hören ist sicherer und herausfordernder, als auf eine sichtbare Hoffnung zu setzen, die oft trügerisch sein kann. Und drittens, die Wüste im übertragenen Sinne ist heute immer noch ein Ort der zweiten Chance. Ein Ort, eine Zeit, in der wir lernen können, wer Gott ist und wie stark seine Liebe für uns und zu uns ist. Ich wünsche euch Gottes Segen. Jetzt zum Schluss beten wir zusammen. Großer und allmächtiger Gott, ich danke dir für diesen Tag heute. Danke dir für die Gemeinschaft miteinander. Danke dir für den Austausch. Vater im Himmel, wir sind froh, dass genauso wie du in der Vergangenheit dein Wort durch dein Volk durch die Wüste geführt hast und ihnen dein Wort gegeben hast, genauso bist du heute für uns da. Natürlich ist unsere Wüstenlandschaft anders als die vor 3500 Jahren, aber wir benötigen deine Gegenwart genauso wie damals dein Volk es benötigt hat. Bitte segne jeden Einzelnen von uns. Segne die jungen Familien, segne die älteren Geschwister, segne die Leute, die im mittleren Alter sind und Verantwortung tragen, einen Job zu bewältigen haben und auch aktiv in der Gemeinde sind und viele andere Baustellen an der Backe haben. Großer Gott, sei bei jedem Einzelnen. Stärke du uns und hilf uns als Familie, als Gemeinde gemeinsam zu wachsen und deine Stimme besser zu verstehen und auf deine barmherzige, liebevolle Art, wie du mit uns redest, besser zu hören. In deinem Namen.